Hallo. Der Prinz von Preußen weiß, was ich gehört. Die Dame wird zuerst begrüßt. Dankeschön.
Einige kennen ihn ja schon, aber jetzt sind wir mal ganz gespannt. Ein Prinz zum Anfassen. Aber wie sieht's aus mit der Anrede?
Das ist tatsächlich etwas schwieriger. Das stimmt, weil man da ein paar Möglichkeiten hat. Und ihr habt ja schon einige genannt. Man kann da auch noch ein bisschen höher greifen, bis zur königlichen Hoheit.
Das war kein
Oder Witz. Hoheit. Also für die ganz eingefleischten Republikaner ist ein Herr Preußen durchaus erlaubt. Und wer das ein bisschen eleganter haben will, republikanisch, der sagt dann eben Herr von Preußen. Und viele mögen auch einfach Prinz Philipp.
Okay. Schön. Schön, dass Sie da sind, Prinz Philipp. Klasse. Und wer die neue Post liest oder Gala oder sonst irgend so ein Blatt, die denken meistens, oh, diese Persönlichkeiten, von denen da berichtet wird, die sind very special. Und unser Prinz hat einfach gemerkt, dass Leben mehr ist, als mit Sternen beklebt zu werden, ist mehr als Glanz und Gloria. Und ich freue mich, wir freuen uns, dass Sie uns jetzt noch mal einiges erzählen und freuen uns auf Ihren Vortrag.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Einige von euch kennen mich schon, aber es könnte ja sein, dass ein paar vorhin noch nicht da waren. Ich gehe davon aus. Und deswegen ist es nicht schlimm, wenn jetzt einige ein paar Dinge zweimal hören. Für die anderen, die mich eben noch nicht kennen, könnt ihr das ja gerne ertragen, oder? Also, ich wurde schon groß und breit hier angekündigt als der Prinz. Wenn ich gefragt werde, wie ich denn heiße, dann stelle ich mich meistens vor als Philipp Preußen nur. Das ist die praktische Kurzform eben. Und wenn das dann irgendwo aufgeschrieben werden muss, dann werde ich auch schon mal gefragt, ja, wie schreibt man denn das? Preußen ist also offensichtlich heute nicht mehr so geläufig. Ein Spaßvogel fragte mal, Preußen wie Sachsen? Und das fand ich dann so lustig, dass ich das jetzt auch öfter noch schmunzelnd hinzufüge. Preußen wie Sachsen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch, also ich duze die Erwachsenen einfach mit, ich denke, das ist bei einem Jugendtreffen in Ordnung. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch einen Angehörigen unseres Hauses noch nicht persönlich kennen, zumindest bis heute. Höchstens ebenso aus den schon erwähnten Zeitschriften der Yellow Press, manchmal auch aus den seriösen Tageszeitungen. Ja, da komme ich nachher noch drauf. Ihr habt heute nun noch die besondere Gelegenheit, einige exklusive Informationen aus erster Hand zu bekommen und müsst euch dafür noch nicht mal irgendeine Zeitschrift kaufen. Mein Urgroßvater war mit den Herrschaften, ich weiß nicht, ob die nochmal eingeblendet werden oder schon wurden. Wie war das? Sind da jetzt zwei englische Personen? Also, mein Urgroßvater war mit diesen englischen Herrschaften noch näher verwandt als ich. Aber wenn ich das richtig mir nochmal vergegenwärtigt habe, ich habe jetzt nicht nochmal groß nachgeschlagen, dann hat er die gleiche Urgroßmutter wie meine Urgroßmutter ist. Also war jetzt ein bisschen schief. Das handelt sich dabei um Queen Victoria. Und ich komme nachher noch drauf, warum er jetzt nicht hier ist. beziehungsweise darum. Also mein Urgroßvater ist unser vorerst letzter deutscher Kaiser, Wilhelm II. Ja, jetzt kochen die republikanischen Herzen richtig, ich merke das förmlich. Mein Großvater ist Louis Ferdinand. Er war bis zu seinem Tod im Jahr 1994 der Chef des Hauses Preußen-Hohenzollern. Und ich bin der älteste Sohn seines ältesten Sohnes, Friedrich Wilhelm. Bevor ich aber jetzt zu den exklusiven Informationen komme, muss ich noch einige Dinge vorab bemerken. Denn wenn man das so hört, ältester Sohn des ältesten Sohnes des, wie man es auch sagt, Chefs des vormals regierenden deutschen Kaiser- und preußischen Königshauses. Also wenn man das so hört und unsere jüngere Familiengeschichte nicht so genau kennt, dann könnte man leicht eine falsche Vorstellung von meiner zukünftigen Funktion bekommen. Nein, ich meine jetzt nicht die große deutsche Geschichte, ich meine unsere kleine Familiengeschichte. Also zu den Vorabinformationen. Als mein Vater meine Mutter heiratete, da beging er zumindest in einer Hinsicht wohl den größten Fehler seines Lebens. Ich habe etwas humorvoll eingeleitet, aber jetzt wird es durchaus ernst. Er hat nämlich durch diese Heirat, tja, wie sage ich das jetzt am besten? Es ist ja jetzt nicht mehr so ganz unter uns hier, aber also er wurde enterbt. Es gibt nämlich in unserem Haus ein Hausgesetz und dieses Hausgesetz verbietet es Preußenprinzen, eine Bürgerliche zu heiraten. Mag sie auch aus einem noch so guten Hause kommen und noch so einen edlen, adligen Charakter haben. Und meine Mutter ist eine Bürgerliche. Mein Vater hat diesen in Anführungsstriche gesetzt Fehler allerdings bewusst begangen. Er hat aus Liebe zu meiner Mutter und auch aus Pflichtgefühl sicherlich Ich führe das hier jetzt nicht weiter aus, das sprengt den zeitlichen Rahmen und das Thema hatten wir auch heute am frühen Nachmittag schon in anderer Weise. Also aus diesen beiden Gründen hat er den immensen materiellen und ideellen Verlust auf sich genommen und das rechne ich ihm wirklich hoch an. Die Ehe meiner Eltern wurde allerdings relativ bald wieder geschieden. Die zarte Pflanze ihrer Liebesheirat trug doch zu schwer an dieser Last des Hausgesetzes. So kann man das vielleicht kurz umreißen. Soweit die Vorabinformationen. Das hättet ihr oder haben die älteren Herrschaften vielleicht auch vor 35 bis 30 Jahren nachlesen können in der Presse bis hin zu den Balkenschlagzeilen in der Bildzeitung. Meine Mutter hat unter dem ganzen Presserummel damals ziemlich gelitten. Sie steht nicht gerne im Rampenlicht und sie hat das, was sie so erlebte, insgesamt auch bis heute noch nicht vollständig verarbeitet. So, jetzt komme ich zu den exklusiven Informationen. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen, in relativ bescheidenen Verhältnissen. Also die Verhältnisse waren zum Teil überdurchschnittlich. Aber wenn man das so hört, Prinz von Preußen, dann verbindet man damit ja unweigerlich bestimmte klischeehafte Vorstellungen. Und verglichen mit dem Leben, das der Hochadel sonst so führt, waren es eben eher bescheidene Verhältnisse. Aber das war für mich, für meine Charakterbildung sehr gut. Meine Mutter hat mir eine Fülle von menschlichen Werten vermittelt, zum Teil unter persönlichen Entbehrungen, weil sie damals, als es zur Scheidung kam, nicht noch den großen finanziellen Reibach machen wollte. Und für ihr Mutterdasein, für diese Vermittlung von den Werten, bin ich ihr wirklich sehr, sehr dankbar. Ich bin ganz normal zu staatlichen Schulen gegangen. In Plön bin ich aufgewachsen, also im hohen Norden, so ähnlich wie MacPom in Schleswig-Holstein. Und habe dann da auch ein ziemlich gutes Abitur gemacht. Leistungsmäßig hatte ich kaum Probleme. Aber in sozialer Hinsicht, Leistung ist wirklich kein Grund. Na gut, aber Gott, Moment. Gott denkt anders über Leistung, ne? Das wisst ihr. Bei dem ist nicht wichtig, was wir geleistet haben, sondern was wir im Herzen haben. Leistungsmäßig hatte ich kaum Probleme, aber in sozialer Hinsicht, da war die Schulzeit für mich ziemlich hart, ziemlich schmerzhaft. Denn meine Mitschüler hatten auch diese klischeehaften Vorstellungen. Und das Image vom Märchenprinzen, das konnte ich ja von meinem sozialen Hintergrund her gerade nicht erfüllen. Und da können Kinder und insbesondere Jugendliche ziemlich gnadenlos sein. Ich gehe jetzt auf meinen beruflichen Weg aus Zeitgründen nicht ein, aber ihr konntet jetzt schon aus den wenigen Sätzen entnehmen, dass ich das Leben des Hochadels weder geführt noch kennengelernt habe in meiner Kindheit und Jugend. Und wenn jetzt so in den letzten Jahren die halboffiziellen und offiziellen Termine zunehmen, insbesondere durch mein Engagement so im christlichen Bereich, dann kam ich mir so manches Mal noch vor wie Jack Dawson. Wer von euch kennt Jack Dawson? Ganz freimütig mal die Hand hoch. Ganz wenige, kleine Hilfe. Zu Jack Dawson gehört Rose DeWitt Bukater. Auch noch nicht so viele. Wer von euch hat Titanic gesehen? Ah, hättet ihr besser aufpassen müssen. Also, für die etlichen, die Titanic nicht gesehen haben, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Der mittellose Passagier der dritten Klasse, Jack, wird einmal zu einem festlichen Dinner in der ersten Klasse eingeladen. Und zwar als Belohnung. Er hatte nämlich Rose das Leben gerettet, ganz zufällig, so auf dem Schiff. Und mittlerweile hatten sie sich auch ineinander verliebt. Naja, jedenfalls, er wurde zu diesem festlichen Dinner eingeladen und er bekam ein Frack geliehen. Und während er dann noch im Foyer wartete auf seine Herzensdame, er durfte sie nämlich in den Saal geleiten, da beobachtete er die feinen Herrschaften, die an ihm vorüberschritten, ganz genau. Und zwar deswegen, weil er nachher, wenn er in den Saal schreiten würde mit seiner Rose, weil er ja nicht so unangenehm auffallen wollte. Er kannte das alles nicht, war für ihn ungewohnt. Und so ähnlich kam ich mir auch noch vor, so manches Mal. Meine Rede war nicht so geschliffen, mein Auftreten hatte ich nie geschult. Aber ich halte das nicht für so einen großen Mangel und außerdem macht Übung ja bekanntlich auch den Meister. Aber warum bin ich hier nun eingeladen worden? Also die, die vorhin da waren, haben ein bisschen Eindruck bekommen. Der Grund ist natürlich nicht, dass ich euch hier ein bisschen Dönkens erzählen soll über das Leben des Hochadels. Das könnt ihr ja Tag aus, Tag ein aus England oder Monaco oder neuerdings auch aus Hannover nachlesen. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, warum hier jetzt nicht mein berühmter Verwandter, Prinz Charles, steht. Oder mein in anderer Weise berühmter Verwandter Ernst August. Die hätten zwar auch viel zu berichten, aber ich vermute, das würde für euch nicht so gewinnbringend sein. Beziehungsweise, wenn ihr wirklich schon Christen seid, würdet ihr die vielleicht gar nicht so ernst nehmen können in den Dingen, auf die es im Leben wirklich ankommt. Der Grund, warum ich eingeladen wurde, ist eben, dass ich darüber berichten kann, dass Leben mehr ist als Glanz und Gloria oder Schlagabtausch. Und das, was es mehr ist, das ist in meinem Fall, dass ich Christ bin. Ist, wie gesagt, für viele nun kein Geheimnis mehr. Und darüber, wie ich Christ geworden bin und warum ich Christ geworden bin, möchte ich euch jetzt noch ein bisschen mehr erzählen. Und das ist auch das eigentlich Wichtige jetzt noch in diesem Vortrag. Wenn ich hier jetzt nochmal, so ähnlich wie heute am früheren Nachmittag, ziemlich offen über mein Leben berichte, dann nicht, um das nochmal zu wiederholen, weil ich Exhibitionist wäre, sondern weil ihr ein Recht darauf habt, zu sehen, was ist das für ein Kerl, ist der glaubwürdig? Wenn er mich schon so herausfordert, mein Leben vielleicht zu ändern, dann möchte ich auch sehen, ob das bei ihm selber wirklich Hand und Fuß hat. Also, wie bin ich Christ geworden? Das war ganz unspektakulär. Ich wurde in der 12. Klasse mal eingeladen zu einem Bibelgesprächskreis. Und da kam die Bibel auch wirklich auf den Tisch. Wir haben ja schon gehört, wie man über Theologen oftmals leider zu denken gezwungen ist. Von Theo Lehmann heute Vormittag gehört. Aber da kam die Bibel wirklich auf den Tisch, so wie man es da lesen kann. Und da hörte ich das erste Mal von dem Angebot, das Gott uns macht. Man kann es so als ein Vertragsangebot bezeichnen. Und ich möchte das mal mit meinen Worten folgendermaßen formulieren. Weißt du, Philipp, ich, der allmächtige Gott, mache dir ein Angebot auf Leben und Tod. Also erstmal musst du wissen, dass ich dich unendlich liebe. Und ich möchte so gern, dass deine Ewigkeit gelingt. Aber ich möchte vor allen Dingen zusätzlich noch, dass dein Leben auf der Erde schon gelingt. Und da gibt es ein großes Problem. Du bist nämlich auf geradem Weg in die Hölle. Und du nicht alleine, sind alle, aber hilft dir ja auch nicht. Also, dein Leben wird so nicht gelingen. Aufgrund der vielfältigen Schuld, die du in meinen Augen hast. Und es gab aus dieser Misere nur einen Ausweg. Ich habe meinen Sohn auf die Erde gesandt, Jesus. Und er hatte letztlich nur eine Mission. Er sollte am Kreuz sterben. Er sollte die Strafe auf sich nehmen, die du eigentlich verdient hättest, Philipp, und mit dir alle Konsorten deinesgleichen. Er ist diesen Weg gegangen. Er wurde ans Kreuz geschlagen. Er ist einen elenden Verbrechertod gestorben. Und er hat da alle Schuld der Welt gesühnt. Auch deine. Und wenn du das glaubst, Philipp, und wenn du mir deine Schuld bekennst und wenn du dein Leben in meine Hand legst, vertrauensvoll, dann werde ich, der allmächtige Gott, persönlich dafür sorgen, dass du deine Ewigkeit bei mir verbringen wirst und nicht eine Etage tiefer. Und dein irdisches Leben wird auch ganz anders und wird gut werden. Soweit mein Angebot. Willst du das annehmen, Philipp? Wenn du es annehmen willst, dann brauchst du nur eins zu tun, um den Vertrag perfekt zu machen. Du musst es nur glauben. Willst du das? Also, das habe ich da das erste Mal so richtig verstanden. Und nachdem ich das in der einen oder der anderen Bibelstunde so gehört hatte, da entschloss ich mich tatsächlich, dieses Vertragsangebot Gottes anzunehmen. Da habe ich dann so das erste Mal zu Jesus gebetet. Wir haben das vorhin ja schon am plastischen Beispiel von Theo Lehmann gehört. Und seitdem, seit einem Novembertag 1986, bin ich Christ. Und ich habe diesen Schritt noch an keinem Tag bereut. Es war seitdem längst nicht immer eitel Sonnenschein. Das verheißt uns Gott nicht. Aber ich habe es noch nie bereut. Und jetzt möchte ich euch gerne noch drei Gründe nennen, warum ich damals Christ wurde, beziehungsweise warum ich immer noch mit Leib und Seele liebend gerne Christ bin. Erstens, ich wollte nicht verloren gehen. Vielleicht ist immer noch mancher unter euch, der denkt, nicht verloren gehen, Himmel und Hölle, also das ist doch nur was für naive Leute. Wer kann denn heute noch ernsthaft daran glauben? Nun, man kann natürlich Jesus und Paulus und die ganzen Konsorten aus der Bibel für naiv erklären. Und man kann einen Luther, einen Blaise Pascal oder einen Albert Schweitzer, eine Eta Lindemann, eine Mutter Teresa für naiv erklären. Aber wisst ihr, dann bin ich ehrlich gesagt doch gerne in naiver Gesellschaft. Ich bin fest überzeugt, und viele von euch schon mit mir, dass es den Himmel gibt. Und dass es logischerweise, weil die Bibel davon spricht, auch die Hölle gibt. Und dass ich dieser ewigen Verdammnis eben nur entrinnen kann, wenn ich mich an Jesus klammere. So befremdlich sich das vielleicht für einen aufgeklärten Menschen des mittlerweile 21. Jahrhunderts auch anhören mag. In der Bibel heißt es, wer den Sohn hat, den Sohn Gottes, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und Jesus sagt, es werden nur die gerettet, die an diesen Sohn glauben. Und die anderen werden nicht gerettet. Und wir können euch das nicht oft genug sagen. In der Kirche wird es leider häufig nicht mehr gesagt. Und im Wort zum Sonntag sowieso nicht. Nehmt das als Wort zum Sonntag heute. Heute Morgen und jetzt und immer wieder. Himmel und Hölle sind Realität. Und Jesus will uns retten. Ein zweiter Grund. Jesus vermittelt mir die richtigen Lebensziele, beziehungsweise er bewahrt mich vor den falschen Lebenszielen. Und das möchte ich euch jetzt nochmal kurz erklären mit dem Blick auf meinesgleichen, also so den Hochadel. In der erwähnten Regenbogenpresse, in der Yellow Press, da gibt es ja so etliche Titel und die erscheinen auch in großer Auflage. Offensichtlich ist das, was man da so lesen kann, durchaus interessant für die Leserinnen und Leser. Und ich denke aus zwei Gründen. Zum einen orientiert man sich so an den Leuten, die da beschrieben werden. Oder sei es für Leute, die vom Hochadel nichts wissen wollen, so mehr in unserer bzw. eurer Generation, nehmt die Bravo, da sind auch Leute herausgestellt, nicht mit einem langen Namen, aber die können eben gut tanzen oder gut singen oder auch nicht, aber jedenfalls werden sie gut promoted. Also wir orientieren uns gerne an herausgestellten Persönlichkeiten. Entweder indem wir uns von ihnen abgrenzen oder indem wir uns in ihnen bestätigt sehen. Ich meine auch, wir haben das nötig, uns an herausgestellten Persönlichkeiten zu orientieren. In der Bibel gibt es ja dafür auch viele Beispiele. Das Ganze hat aber noch einen zweiten Grund, denke ich. Für die Leserinnen und Leser ist es auch deswegen interessant, weil viele von uns so einen Traum haben. Mehr oder weniger bewusst. Und zwar den Traum, das wäre schön. Ich möchte auch gerne im Schloss leben. Ich möchte gerne berühmt sein. Ich würde gerne von einem großen Vermögen leben. Ich würde gern rauschende Feste feiern und eine Traumhochzeit. Und weil die meisten von uns das leider nicht können, naja, da ist es für viele, insbesondere Erwachsene, eben schon irgendwie befriedigend, wenn man das nur nachvollzieht, so indem man es nachlesen kann, so ähnlich wie ein Schaufensterbummel. Die Dinge, die man da im Schaufenster sieht, kann man sich sowieso nicht alle leisten, aber es ist irgendwie schon befriedigend, sich das nur anzugucken. Damit ihr mich nicht falsch versteht, ich verurteile diese Dinge nicht. Also ich gönne es jedem vom Herzen, der im Schloss leben kann. Gott hat überhaupt nichts gegen Reichtum, wir sollen damit nur richtig umgehen. Feste feiere ich auch gern, Traumhochzeiten sind für mich auch immer ein Grund zur Freude. Ich hoffe nur immer, dass sie nicht im Albtraum enden. Aber wenn diese Dinge zum Lebensinhalt werden, dann hinterlassen sie eine große Leere. Und sie bergen sogar eine Gefahr in sich, eine doppelte. Nicht erst mit Blick auf die Ewigkeit. Jesus sagt ja mal, sinngemäß, bild dir doch bloß nicht ein, dass du mir dienen kannst, dass du mich lieben kannst und das Geld oder und das Materielle. Das geht nicht, das geht automatisch auseinander. Nein, auch mit Blick auf dieses Leben birgt es eine Gefahr. Ja, der Vertreter, der oben eben zu sehen war, oder manch anderer, wenn man sich den aufmerksam anguckt, dann merkt man, diejenigen Angehörigen des Hochadels, die dem Materialismus erliegen, in welcher Form auch immer, also der Diesseitigkeit erliegen, die richten bestimmte Lebensbereiche über kurz oder lang zugrunde. Und in meiner Generation wird das in den einzelnen Herrscherhäusern noch ziemlich interessant oder turbulent. Das kann man ja jetzt zum Teil auch schon mitbekommen. In der Generation meiner Eltern und Großeltern, da griff noch ein bisschen so die Staatsräson oder die Etikette, aber unsere Generation beschäftigt sich damit ja ehrlich gesagt nicht mehr so doll. Ne? Die Ziele, die wirklich gute Lebensziele sind, das sind die Ziele mit Ewigkeitswert. Und ich möchte das auf einen kurzen Nenner bringen, in eine Frage kleiden. Sag mal, Vater, der du mich liebst, mein Gott, was hast du vor für mein Leben? Wie stellst du dir das vor? Wie soll ich mein Leben leben? Welche Lebensziele hast du für mich? Welchen Ehepartner soll ich wählen? Wofür soll ich meine Kraft einsetzen? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Wie soll ich mit meinen Mitmenschen umgehen? Und dann sagt er uns ganz schnell, du weißt doch, was mein Sohn, als er auf Erden war, verkündet hat. Das Doppelgebot der Liebe. Erstens sollst du mich, deinen Vater, lieben mit jeder Faser deines Seins. Und zweitens sollst du deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, und dann geh hin, versuch das zu verwirklichen in den verschiedenen Lebensbereichen, so gut du das kannst mit meiner Hilfe, und dann hast du alle Hände voll zu tun. Dabei kommen wirklich Ziele mit Ewigkeitswert raus. Und noch ein dritter Grund, warum ich Christ wurde. Jesus vermittelt mir eine Freude, ein Glück, eine Zufriedenheit, die unabhängig ist von meinen jeweiligen Lebensumständen. Was meine Lebensumstände sind, das klang ja schon so ein bisschen an. Ich möchte das jetzt noch mal ein bisschen begreifbarer für euch machen, anfassbarer machen mit zwei Beispielen. Ich war vor einiger Zeit mal eingeladen ins Schloss Bellevue. Das ist der Amtssitz unseres Bundespräsidenten in Berlin. Zu einem Empfang. Und andere Teilnehmer haben mich dann gefragt, sag mal Philipp, wie fühlst du dich denn hier so in diesem Schloss? Die kannten mich. Und um das richtig zu verstehen, muss man wissen, dass auch Schloss Bellevue mal zu unserem Familienbesitz gehörte. Naja, wie fühlte ich mich da so? Rein menschlich gesagt, war das vielleicht nicht eines meiner schönsten Erlebnisse, vielleicht mit ein bisschen Wehmut verbunden. Aber das ist nur die emotionale Seite. Ich kann damit rational gut umgehen. Also ich freue mich, dass Berlin wieder unsere Hauptstadt ist. Und so ein Schloss Bellevue ist doch ein angemessener Amtssitz für unser Staatsoberhaupt. Die zweite Begebenheit spielt im Jahr 1968, dem Jahr meiner Geburt. Und sie spielt in Norwegen. In dem Jahr hat der damalige Kronprinz Harald seine auserwählte Sonja geheiratet. Und Sonja ist, man höre und staune, eine Bürgerliche. Und dieses Jahr, oder war das schon letztes Jahr? Ich weiß schon gar nicht mehr. Da haben wir das Gleiche erlebt, wieder in Norwegen. Und sie ist nicht nur eine Bürgerliche, sie hat sogar noch ein Kind vom anderen Mann. Und sie macht ihre Sache doch hervorragend, oder? Und das Königspaar heute, Harald und Sonja, machen ihre Sache doch auch hervorragend. Aber im Hause Preußen, da galt und da gilt das preußische Hausgesetz, das eben mehr Wert legt auf das Etikett des Gefäßes als auf den Inhalt. Und mein Großvater hat damals dieses Hausgesetz eben auch strikt angewandt bei meinem Vater und seiner Auserwählten. Wie fühlt man sich da so an meiner Stelle? Ich habe mal nach einem Vergleich gesucht. Der hinkt ein bisschen, aber in einer Sache kann man es vergleichen. Stellt euch vor, ihr wisst durch Eingebung die Zahlenkombination, mit der ihr am nächsten Samstag den großen Jackpot knacken könnt. So, und voller Vorfreude füllt ihr den Zettel, Lottozettel, den ihr noch zu Hause liegen habt, aus, rennt zum nächsten Lottogeschäft, dem einzigen weit und breit, wollt eintreten und dann stellt sich euch der Besitzer in den Weg, mustert euch kritisch und sagt dann, tut mir leid, also Sie kommen hier nicht rein. Gucken Sie sich doch erstmal an. Also, Sie haben keine blauen Augen und außerdem tragen Sie nicht Anzug und Krawatte. Tut mir leid, keine Chance. Und dann gehst du sprachlos wieder nach Hause, verfolgst am Samstag die Zahlen, vergleichst mit deinem Zettel. Das sind genau die Zahlen. Also vom Emotionalen lässt sich das ungefähr vergleichen. Aber ihr dürft mich hier nicht falsch verstehen. Ich rede vom Emotionalen. Wie man aber rational mit einer Sache umgeht, das ist das Entscheidende. Und für Christen ist es nochmal anders. Wir haben von Gott den Heiligen Geist bekommen. Und da ist das Gefühl also wirklich nachgelagert. Ich bin Gott wirklich dankbar für den Weg, den er mich geführt hat. Schloss Bellevue, da konnte ich einen Tag rein. Aber im Himmel, da konnte ich nicht nur einen Tag rein. Da habe ich jetzt schon ein ewiges Staatsbürgerrecht. Also die, die von euch noch keine Christen sind, die verstehen das vielleicht nicht. Aber wenn ihr euch mal entscheidet, euch zu Jesus zu bekehren, dann werdet ihr es verstehen. Und ihr, die ihr schon Christen seid, ihr wisst, wovon ich rede. Was die Führung des Hauses Preußen angeht, das ist zwar eine attraktive und auch eine verantwortungsvolle Aufgabe, wo man auch aus dem Namen durchaus was machen kann, so als Wertevermittler. Aber auch das Haus Preußen wird mal vergehen. Von der Landkarte ist Preußen schon längst verschwunden. Und so wie die ganze Welt vergeht, wird auch das Haus Preußen mal vergehen. Mit all seinen Millionen und all seinem Etikett, was auch immer. Ich bin froh, dass Gott solche Dinge entscheidet, auch was die Führung eines Hauses angeht. Er weiß viel besser, wer dafür geeignet ist und wer nicht. Und offensichtlich hätte ich den schmalen Weg, der in den Himmel führt, die schmale Pforte, die auf diesen schmalen Weg führt, auch nie gefunden, wenn unsere jüngere Familiengeschichte anders gelaufen wäre. Und deswegen bin ich Gott wirklich von ganzem Herzen dankbar. So, jetzt noch eine Frage zum Schluss. Was meint ihr, als ich 1994 geheiratet habe, die Dame erscheint jetzt vielleicht nochmal, könnt ihr sie sehen? Was meint ihr, habe ich mich da an das Hausgesetz gehalten? Nun muss ich das Bild, das ihr euch vielleicht von mir gemacht habt, leider erschüttern. Ich habe mich an das Hausgesetz gehalten. Moment. Wer klatscht denn da Beifall? Naja, vielleicht, wer weiß. Ich habe mich an das Hausgesetz meines himmlischen Vaters gehalten. Und dieses Hausgesetz hat drei Bestimmungen. Unter anderem. Also erstens, jeder Christ, jede Christin ist qua göttlicher Geburt himmlisch hochadelig. Ja? Also alle Christen hier sind noch mehr als mein langer Name. Ihr seid Prinzen und Prinzessinnen. Himmlische Prinzen und Prinzessinnen. Zweitens, Gott freut sich natürlich, wenn seine Kinder untereinander heiraten. Und drittens, dabei achtet er weniger auf das Etikett des Gefäßes als auf den Inhalt. Nun, bei meiner Frau stimmen sowohl himmlisches Etikett als auch der Inhalt des Gefäßes. Meine Frau ist zwar irdisch gesehen eine bürgerliche, aber von himmlischem Hochadel. Anna Christine heißt sie, Prinzessin von Himmel. Und jetzt versuchen wir beide gemeinsam mit unseren vier Kindern Gott zu dienen. Die vier werden euch vielleicht jetzt auch nochmal gezeigt. Paul Wilhelm ist der Älteste. Dann kommen Maria Luise, Elisabeth Christine und Anna Sophie. Und jetzt noch eines ganz zum Schluss. Wenn du noch nicht Christ bist, für dich machen wir das Ganze hier. Ich kann mir auch was anderes vorstellen, als hier nun durch Deutschland zu reisen und hier Sachen zu erzählen. Meine Frau wird sich auch freuen, wenn ich zu Hause bin. Aber es gibt noch mehr als zu Hause zu sein. Es gibt das ewige Zuhause sein. Wenn du noch nicht Christ bist, also ich weiß, vor ungefähr anderthalb Stunden war mindestens eine Person hier noch nicht Christ, dann nutz doch die Gelegenheit dieses Pfingstjugendtreffens und bete so ein erstes Gebet zu Jesus. Morgen früh wirst du wieder dazu Gelegenheit haben, so ein Gebet nachzusprechen. Und ich möchte trotzdem auch heute Abend das nochmal, beziehungsweise heute Nachmittag nochmal machen, euch Gelegenheit dazu geben, jetzt ohne nach vorne kommen. Aber lasst uns doch alle nochmal aufstehen, na, ich stehe ja schon. Und wer von euch so im Herzen hat, Mensch, vielleicht soll ich es doch machen. Mach's, sprich's nach. Ich spreche ein paar Sätze vor, halt mich dabei an die wir heute Morgen schon gehört haben. Sprich es mit. Und lass uns alle aufstehen. Herr Jesus, ich brauche dich. Man kann übrigens auch leise sprechen, also wisst ihr ja. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.